Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
2021 kommt Pop-Rocky zurück. Das war durchaus eine besondere Meldung, denn die Zeitschrift gibt es schon seit einer Weile nicht mehr und jetzt soll sie auch noch als Liebhaberausgabe zurückkommen. Ich kenne in diesem Fall den Macher dahinter, den Christian Kallenberg, der auch bereits in Medienrot-Seminaren dabei war, den wir auch schon auf der Bühne bei einer Medienrot-Veranstaltung hatten. Und er ist für mich vor allen Dingen ein immer wieder gern gesehener und gehörter Gast, wenn es um das Thema Print im 21. Jahrhundert geht. Und genau darüber wollen wir sprechen in dieser Podcast-Folge. Es soll um besagte Pop-Rocky gehen. Es soll aber auch grundsätzlich um das Thema Magazine, entspanntes Lesen, Verweildauer bei Print und ja, ganz zum Schluss auch ein ganz kleines bisschen um Vinyl und Musik gehen. Ton ab für ein Interview unter Printfans. Christian, Pop-Rocky ist sozusagen das Thema, womit ich gerne einsteigen möchte, denn letztendlich ist es ja ein Magazin, wo du dich jetzt einer Wiederbelebung ja verschrieben hast. Wie kam's?
Du, ich habe halt früher Pop-Rocky gelesen und ich mag sowas ungeheuer gern, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich schon mal toll fand und zu schauen, ob man daraus irgendwas Neues, Tolles wieder auferstehen lassen kann. Sowas Ähnliches habe ich ja schon mal bei Yps gemacht. Das war quasi auch, ich war die Zielgruppe, ne? Ich habe das Heft für mich gemacht und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch bei Pop-Rocky wieder vor. Also wenn ich mit dem Heft zufrieden bin als Leser, dann hoffe ich, dass der Rest der Zielgruppe das auch ganz gut findet.
Du, wir sind ja auch, ja, ich glaube, nahezu gleich alt. Ich glaube, du bist ein kleines Ticken jünger als ich. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt im Internet Publikationsbusiness, du eigentlich im Wesentlichen zumindest immer mit dem Printstandbein. Was ist denn bei uns unterschiedlich gelaufen?
Puh, Jensen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist gar nicht so wahnsinnig viel unterschiedlich gelaufen. Es sind einfach die Möglichkeiten gewesen und die Türen, die sich geöffnet haben. Ich glaube, es hätte auch genau andersrum laufen können, wobei du natürlich insgesamt der Medienerfahrenere bist, dadurch, dass du ja auch schon mal TV gemacht hast. Aber ich würde sagen, bei mir war es immer so, es hat sich einfach so ergeben. Ich hatte das nie vor, mich primär mit Print zu beschäftigen. Es macht Spaß. Aber genauso macht es mir auch Spaß, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die nichts mit Print zu tun haben, zum Beispiel Podcast.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, weil letztendlich machst du inzwischen mindestens einen, und zwar den, bei dem es auch darum geht, Magazine zu machen.
Richtig, ich mache zwei Podcasts, einen mit einem Freund zusammen, ein klassischer Laber-Podcast, würde ich sagen, wo zwei mittelalte Jungs sich über dies und jenes unterhalten. Das war sozusagen auch der Auslöser für den zweiten Podcast, den ich auch mache, richtig, den We Like Max Podcast, wo es darum geht, was Menschen aus der Verlagsmedienbranche über ihre Arbeit so erzählen und über sich selbst erzählen. Und entstanden ist das Ganze dadurch, dass wir uns im ersten Lockdown, also der Freund und ich, gefragt haben, so, jetzt haben wir beide richtig viel Zeit gerade. Er ist Fotograf und ich mache ja normalerweise Verlagsberatung, also helfe Kunden dabei, ihr Portfolio zu optimieren. Und das waren beides Leistungen, die in dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig gefragt waren. Und er hatte die Idee und gesagt, komm, lass uns mal Podcast machen, ja. Haben wir beide keine Ahnung von, aber wir können uns da technisch reinfuchsen. Wir sind beide nicht total doof, was Technik angeht. Und im schlimmsten Fall haben wir hinterher nur beide was gelernt. Im besten Fall wird was draus. Ja, und ich würde sagen, wir sind irgendwo auf einem Mittelweg jetzt in Richtung wird was draus.
Lass uns mal nochmal zu Pop-Rocky zurückkommen. Wir haben zwar jetzt schon gesagt, dass es da eine Reanimation geben wird. Natürlich gibt es da auch draußen schon ein paar Infos dazu. Aber wie ziehst du das jetzt auf?
Also ich denke, dass der typische Pop-Rocky-Käufer 2021 der Pop-Rocky-Käufer aus den 80er Jahren ist. Also die es damals gekauft haben, gönnen sich das jetzt nochmal, so ein Flashback in die 80er. Man muss ja auch sagen, das ist die gute alte Zeit für die meisten. Wir sind eine Generation, die zum Glück sagen kann, früher war nicht alles besser, aber war eine ganze Menge sehr gut, ne? Also wir haben keine Entbehrungen in der Jugend erlitten. Also wenn man mal ausblendet, dass es nur drei Programme gab, aber es gibt ja Schlimmeres. Und das Konzept von der Pop-Rocky-Comeback-Ausgabe wird sein, dass wir die Stars der 80er in diesem Fall zum Auftakt noch einmal richtig groß abfeiern. Natürlich ihre tollsten Erfolge etc. nochmal erzählen, natürlich mit Ihnen auch sprechen. Was ist heute aus Ihnen geworden, wenn Sie noch aktiv sind? Manche gibt es ja gar nicht mehr, beziehungsweise sind nicht mehr im Geschäft. Und aber das, was Pop Rocky früher auch ausgemacht hat, in diesem Fall auch nochmal wiederholen, nämlich tolle Poster nochmal beilegen. Also die Dinger, die man früher im Jugendzimmer hatte hängen, diese Poster nochmal auf gutem Papier wieder beilegen, diesmal ohne Heftlöcher und einfach nochmal ein bisschen gute, heile Welt zurückbringen.
Die Frage ist, ist das dann eher so ein monothematisches Ding pro Ausgabe? Ich sag mal, eine Ausgabe Limahl, eine Ausgabe Aha, oder wird es wieder ein Sammelsurium? Und was ich noch im Hinterkopf habe, es soll ja auch, so wie du sagst, auf gutem Papier, also sehr hochwertig, auch preislich in einem anderen Rahmen stattfinden. Wie kam es zu dem Konzept?
Ich glaube, man kann heute 40-Jährigen nicht mehr so ein ganz dünnes Heftchen hinlegen. Dafür ist keiner bereit, Geld auszugeben. Wenn man sich schon auf diese Memory Lane begibt, dann muss das qualitativ ordentlich sein. Und zum Konzept, was deine Anfangsfrage war, also ich steige jetzt ein mit einem Best of 80s, einfach weil ich glaube, dass es der größte gemeinsame Nenner ist. Wenn es gut läuft, dann kann man da natürlich diverse Folgeprodukte noch draus stricken. Von einem Best of 90s über Best of 80s Music, Best of 80s Film runter, was du eben auch schon angesprochen hast, bis zu einzelnen Musiker- oder Bandausgaben. Aber das kommt dann später, hoffentlich.
Das ist spannend, weil letztendlich ist noch damit gar nicht klar, in welcher Frequenz du das veröffentlichen wirst, oder ist es schon klar?
Na, ich peile jetzt mal zweimal im Jahr an, also es soll was Besonderes sein und also ich mache das ja auch mehr oder weniger als One-Man-Show. Ich habe auch ein bisschen was anderes zu tun, also es ist ein Spaßprojekt für mich. Ja, aber natürlich werde ich schauen, wie es jetzt wie sich nach der ersten Ausgabe entwickeln wird. Also wenn das wieder erwartende Vollkatastrophe ist, dann muss man vielleicht nicht noch mehrere Vollkatastrophen danach publizieren.
Wenn wir jetzt mal gucken, Print wird's, wirst du eine Verlängerung im Netz haben? Also wird das Netz da eine Rolle spielen oder sagst du, nö, im Wesentlichen brauchen wir dafür nicht das Netz?
Im Wesentlichen brauchen wir dafür nicht das Netz, ganz genau. Also das Netz ist jetzt insofern im Vorfeld interessant, weil es als Partizipationsplattform dient. Die möglichen Käufer können sich jetzt schon beteiligen, indem sie darüber abstimmen auf poprocky.net, welche Poster ins Heft kommen sollen. Und sicherlich werden wir diese Webseite bis zum Launch des Heftes auch weiterhin bespielen mit immer wieder neuen Themen zur Heftproduktion, beziehungsweise die im weiteren Sinne mit der Heftproduktion zu tun haben. Wir werden kein Produkt digital anbieten, außer das Heft in einem Online-Shop zu bestellen.
Wir haben bis vor 10 Jahren ungefähr eine Zeit lang sogar zusammengearbeitet. Ich habe dann sozusagen ein bisschen den Printfokus komplett verloren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Dekade dieses Jahrtausends habe ich tatsächlich Erstausgaben von Printmagazinen gesammelt. Also insofern bin ich gar nicht so weit weg wahrscheinlich von dir, wie du es vorhin schon gesagt hattest. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe die letzten 10 Jahre aus der digitalen Perspektive eher den Niedergang von Print erlebt. Nun bist du aber jemand, der die vergangenen 10 Jahre auf jeden Fall auch noch oder auch immer noch von Print leben kann. Wie hast du denn dieses Jahrzehnt erlebt? Und gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, an der und der Stelle werden wir es auch weiterhin haben? Oder zumindest vermutest du das, denke ich mir jedenfalls.
Ja, absolut. Also die Rolle von Print hat sich natürlich fundamental verändert. Es ist von einem Massenmedium auf dem Weg zu einem Nischenmedium. Aber das, was Print sehr, sehr gut kann, nämlich komplizierte Inhalte ausführlich langsam darstellen, das wird es auch weiterhin in Print geben. Das werden dann andere Auflagen sein. Wir werden uns vielleicht nicht mehr in Millionen ja schon gar nicht mehr, aber auch vielleicht nicht mehr in den Hunderttausender Auflagen bewegen. Aber es gibt so das Wort Bookazines, also die Mischung aus Buch und Zeitschrift. Das ist ein Geschäftsmodell, was ich mir noch sehr, sehr langfristig für Print vorstellen kann. Eine Art Zeitschrift, die man immer wieder zur Hand nimmt, weil sie Themen behandelt, die eigentlich nicht aus der Mode kommen.
Ich unterschreibe das gerne, weil was mir aufgefallen ist, ich erinnere mich noch, als Amazon die Kindles rausbrachte, war ja der große Abgesang, zumindest auch auf den deutschen Buchmarkt, sehr laut. Letztendlich ist es so, ich glaube, es gibt nach wie vor eine gute Kindle-Kundschaft. Womöglich wächst sie auch aufgrund jüngerer Generationen, die nachrücken. Gleichzeitig haben wir aber ja gar nicht ein massives Verlagssterben gehabt, sondern wir haben eine Konzentration gehabt, aber auch der Output scheint mir nicht geringer. Mit Tolino ist sogar noch ein System dazugekommen, was im deutschsprachigen Raum, glaube ich, entwickelt wurde für das digitale Lesen. Das heißt, deine Bookazine-Geschichte passt mir ganz gut. Ich habe zuletzt auch mehrere so Mini-Zines gesehen, also eine Bekannte zum Beispiel, die hier übrigens diesen Podcast auch schneiden wird, die hat schon zwei Ausgaben rausgebracht mit jeweils nur einer Auflage von 150 Stück und hat gesagt, die Leute können bezahlen, was sie wollen. Also sind das auch so Formate, in denen du denkst oder die du vielleicht auch, wenn du sagst, du optimierst für Verlage oder du berätst Verlage in der Optimierung ihres Portfolios, sind solche neuen Geschäftsmodelle für solche Leute auch denkbar oder ist dann doch wieder die große Problematik, dass diese Firmen ja doch erstmal auch große Kostenblöcke haben, viel Personal, viel Bürofläche, im Zweifel noch eigene Produktionssysteme oder denkst du oder weißt du oder kannst du es erzählen, dass sich da was verändert?
Also da verändert sich natürlich ganz klar was und zwar auch das wieder ganz, ganz massiv. Es gibt natürlich immer noch diese althergebrachten Strukturen, gerade in großen Unternehmen, die sich einfach damit schwerer tun, so einen Kulturwandel umzusetzen. Aber es gibt ja auch neue Unternehmen oder Manager, die sich aus einem großen Haus selbstständig machen, eine eigene Firma gründen und die dann ganz andere Setups aufsetzen. Das fängt an bei dem großen Büro. Das geht hin über die Mannschaftsstärke bis natürlich zum Einsatz der Software. Man kann das heute, das ist ja kein Geheimnis, viel, viel schlanker aufsetzen, als man das vielleicht noch vor 10 Jahren getan hätte. Mittlerweile läuft alles. Wir hatten vor 10 Jahren auch das Internet, aber es lief vielleicht nicht so stabil und nicht alle Anwendungen waren so weit ausgereift, wie sie heute sind. Und inzwischen in Berlin hier gibt es ja auch eine ganz große Szene von Independent Publishern, wo also Menschen Magazine rausbringen, auch in Kleinstauflagen, so wie du das eben erwähnt hast, in 100er-Bereichen. Aber sie können es halt einfach, ja. Also das wäre damals, es wäre vor einiger Zeit gar nicht möglich gewesen. Da gibt es kein Büro, da ist der Redaktionskonferenzraum, ist dann der Küchentisch. Und da wird produziert zwischen wirklich Tür und Angel und man sieht es den Magazinen aber nicht an. Die sehen toll aus. Und das ist eine Veränderung, die wird sich weiter fortsetzen und das wird sich auch in den großen Häusern immer stärker durchsetzen.
In den vergangenen Jahren ist mir auch aufgefallen, dass sich erstmal viele Verlage noch in die Richtung entwickelt haben, Kundenmagazine zu etablieren. Also Corporate Publishing wurde ein wichtiges Stichwort, sowohl digital als auch analog. Ist das aber im Analogen auch noch ein Thema, bei dem du denkst, das hat lange Perspektive oder müssen die sich letztendlich dann doch auf digitale Systeme und auch auf digitales Publizieren, müssen die dahin umschwenken oder glaubst du, dass diese Bookazine, Coffee Table Book Variante gerade im Kundenpublishing auch noch Sinn macht?
Das ist eine sehr gute Frage und der Unterschied ist wirklich bei der Beantwortung, was ist der Zweck dieses Produktes, was da publiziert wird? Ist es wie bei ganz vielen großen, sag ich mal, Drogerieketten oder Supermärkten, soll es am Ende den Absatz befördern, also direkt verkaufen oder ist es ein Imageprodukt? Wenn es Antwort A ist, dann ist klar, das wird auf jeden Fall ins Digitale abwandern, über Apps oder was auch immer. Jetzt hat ja gerade kürzlich, ich glaube letztes Jahr, eine große Drogeriekette aus dem süddeutschen Raum, hat ihr in mehreren 100.000 Stücken gedruckten Magazin komplett eingestellt, weil es eben nicht mehr diesen Zweck erfüllen konnte, beziehungsweise weil digitale Applikationen den Zweck besser erfüllt haben. Aber sobald es darum geht, dass man mit dem Produkt primär bei Geschäftskunden Eindruck machen möchte oder bei Endkunden, dann wird Print immer das Mittel der Wahl bleiben, wenn es qualitativ hochwertig gemacht ist. Ich war vor einiger Zeit beim Papierhersteller in Süddeutschland, die sich auf ganz, ganz feine Papiersorten spezialisiert haben. Und der hat mir erzählt, weil ich auch gesagt habe, Mensch, bei Ihnen muss ja auch die Hölle los sein und so, ne? Alle drucken weniger. Und er sagte, nee. Das ist für uns überhaupt gar kein Problem. Wir stellen das allerbeste Papier her, was es in Deutschland gibt. Und die Nachfrage ist riesig, denn die Leute, die noch gedruckt machen, die machen es halt auch auf einem ordentlichen Papier, weil eben das Produkt diesen Zweck Eindruck machen, Eindruck schinden, erfüllen muss. Und natürlich, mich freut das, weil es sich einfach viel besser anfasst und viel schöner aussieht.
Christian, du bist mit Pop-Rocky offenbar auch nicht ganz ausgelastet. Da muss man ja ehrlich sein. Letztendlich 2 Ausgaben im Jahr heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Du hast es schon angemerkt, du berätst auch Unternehmen und vorrangig Verlage, ihr Portfolio anzupassen. Was macht also ein Christian Kallenberg Jahr aus, Jahr ein? Und worauf musst du 2021 setzen, auch in Zeiten von Corona?
Danke für die Steilvorlage, Jens. Die werde ich jetzt natürlich gnadenlos ausnutzen. Also richtig, richtig ist, Pop-Rocky, hatte ich ja eben schon gesagt, ist ein Spaßprojekt, das mich, wie du ganz richtig erkannt hast, nicht total ausfüllen wird dieses Jahr. Mein Job ist tatsächlich, Medienhäusern bei der Portfoliooptimierung zu helfen. Und genauso breit, wie sich das anhört, genauso breit ist es auch. Also das geht los bei redaktionellen Konzepten. Kann man die irgendwie optimieren? Wie viele Leute braucht man dafür, Workflow-Optimierung, aber auch im Sinne von, welche Titel gibt es vielleicht noch, die auch in das Portfolio passen könnten? Gibt es dafür internationale Vorbilder? Kann man mit den Verlegern dieser internationalen Vorbilder zusammenarbeiten? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Das mache ich relativ viel. Also ich bin mit vielen internationalen Verlagshäusern im Gespräch, bin ganz gut darin zu sehen, welche Titel bei denen gut laufen und schaue mir dann an, zu wem könnte das in Deutschland noch passen. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren auch mal in das Feld von M&A reinzurutschen im Verlagsgeschäft. Das ist natürlich auch super interessant. Ich komme ja eigentlich aus einer praktischen Ecke, also bin gelernter Journalist und bin dann über die Jahre immer mehr in den kaufmännischen Teil reingewachsen. Welche Marken gibt es? Wie schützt man Marken? Das sind alles Dienstleistungen, die ich jetzt mit anbiete und muss sagen, mittlerweile ist es so, anders als im ersten Lockdown, dass auch in Corona-Zeiten bei den Verlagen wieder ein bisschen mehr Stabilität ist, in dem Sinne, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen und wie die Situation jetzt gerade aussieht. Also man hat gemerkt, das ist nicht das Ende der Welt und auch nicht das Ende der eigenen Produkte, sondern man weiß jetzt, okay, es gibt Einbußen im Anzeigenumsatz, noch viel stärker, als man das eh schon durch den Medienwandel gesehen hatte. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, in bestimmten Geschäftsarten, zum Beispiel Lebensmitteleinzelhandel, auf einmal viel mehr zu verkaufen. Und jetzt muss man Produkte designen, die sich genau diesen Anforderungen stellen, also die nicht so wahnsinnig auf Anzeigenumsatz angewiesen sind, aber dafür ein großes Potenzial haben, im Einzelhandel verkauft zu werden. Das sind, Stichwort wiederum, diese Bookazines können da ein Teil sein, aber es gibt auch andere Bereiche, die da sehr, sehr stark gewachsen sind jetzt im letzten Jahr. Und da versuche ich einfach Know-how aus verschiedenen Ecken zusammenzubringen. Und damit es nicht komplett so aussieht, als ob ich der totale Print-Nerd sei, mich interessiert dabei auch schon die Verbindung von Print und Digital. Denn also nur noch Print zu denken, ist vielleicht auch bei einigen Märkten ein bisschen arg kurz gesprungen, gerade wenn es um direkte Verkäufe geht, da braucht es einfach ein digitales Produkt und da tut sich ja auch enorm viel im digitalen Publishing. Ein guter Bekannter betreibt hier in Berlin eine sehr erfolgreiche Firma, die sich dem digitalen Wandel in der Verlagsbranche verschrieben hat. Wenn der erzählt, was die machen, da sitze ich mit offenem Mund teilweise davor und denke, bitte mehr, erzähl mir, wie funktioniert das? Und da kann man natürlich auch ganz viel von lernen und dieses Wissen dann wieder an anderer Stelle einsetzen.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, nachdem du die Showbanane vollkommen zu Recht richtig gut genutzt hast, brauchen wir noch ein bisschen Input sozusagen auch für meine Hörerinnen und Hörer. PR und Kommunikation, das sind die Themen, die wir sonst überwiegend in Medienrot-Podcast behandeln. Gleichzeitig sind natürlich Journalistinnen und Journalisten immer wieder Adressaten der Arbeit dieser Leute. Und die Frage, die ich mir dabei so ein bisschen stelle, ist: Wie muss man denn, wenn man jetzt jahrelang vielleicht auch darauf getrimmt wurde, optimierte Pressemitteilungen und Pressekits für digital zu bauen, inwiefern muss man denn das wieder anpassen, wenn man sozusagen auch mal, ich sag mal, man hat noch einen guten Draht oder man hat vielleicht sogar einen Kunden, der im Bereich 80s oder Retro-Themen unterwegs ist. Wie kann denn der jetzt dich adressieren und mit optimiertem Material auf dich zukommen, damit er in der ersten Pop-Rocky-Ausgabe dabei ist?
Jens, geil, noch eine Showbanane. Der schreibt einfach eine Mail an christian@poprocky.net und dann sehen wir alles weitere. Aber um die Frage vielleicht noch ein bisschen weiter aufzumachen, was so die Ansprache, die allgemeine Ansprache durch PR an Medienoutlets angeht. Mir ist es jetzt passiert, du hast es vorhin schon gesagt, die News, dass Poprocky zurückkommt, ist schon ein paar Tage im Markt und es haben sich einige PR-Agenturen gemeldet und haben gesagt, ah, wir möchten sie gerne unseren Verteiler aufnehmen und dies, das, jene. Sie, ja gut, okay, was machen sie denn so? Und dann kommt da, ja, wir machen, keine Ahnung, Influencer-Marketing mit 15-Jährigen. Ja, okay, aber warum wollen Sie mich in Ihren Verteiler aufnehmen? Ja, das könnte ja mal ganz spannend sein. Vielleicht gibt es da irgendwie mal eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Ich sage, nee, das glaube ich nicht, denn das ist null meine Zielgruppe. Und das wäre vielleicht das Einzige, wo ich noch sagen würde, da gibt es noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Denn je weiter sich die Medien, und da nehme ich jetzt mal Print genauso wie digital, so je weiter sich die diversifizieren und in ihrer Nische breit machen, desto wichtiger ist eine genaue Ansprache. Also nicht mehr das Gießkannenprinzip, was es früher oft gab, wo es irgendwie diese riesigen Auflagen gab und man mit einer Gießkanne ganz, ganz viele Outlets erreicht hat, sondern das ist jetzt einfach mehr Arbeit, glaube ich, auch als früher für eine PR-Abteilung, dass man sich Gedanken machen muss, okay, wen gibt's da eigentlich? Also wen wollen wir erreichen? Was sind die Produkte in diesem Segment? Was sind die Nischen in diesem Segment? Und wie können wir diese Leute speziell ansprechen, damit wir auch einen Erfolg haben? Denn dieses Gießkannenprinzip, also ich lese das gar nicht mehr, ne, was da ankommt. Also wenn ich da den betreffenden E-Mail lese oder wie auch immer mich das erreicht, Umfrage, Ergebnis, Doppelpunkt und dann hört es schon auf, weil der Betreff auf meinem Telefon nicht mehr lesbar ist. Ja, dann wische ich meistens schon weg, weil hat mich nicht gekriegt.
Sehr schön. Man sieht, du arbeitest trotzdem digital. Das gefällt mir.
Auch bei mir gibt es E-Mails.
Ja, und der letzte Punkt, der mir gerade noch einfällt, weil ich neulich mit einem Freund von mir über die Effekte von Spotify auf das Verändern von Musik, die Veränderungen, die dadurch entstehen, dass Algorithmen dafür sorgen, Musik sozusagen dir vorzuschlagen als Nutzerin oder Nutzer, auf der anderen Seite aber auch das veränderte Nutzungsverhalten, das heißt, man kann schnell weiterskippen, weil man ja eine unendliche Auswahl hat, hat sich da in Bezug auf Print, dadurch, dass alle anderen ja oder dass alle Nutzerinnen und Nutzer oder Leserinnen und Leser ja auch digital sonst unterwegs sind, hat sich da was verändert aus deiner Perspektive? Nimmst du es wahr, dass du entweder Texte zum Beispiel anders angehst, auch von der Länge her? Oder ob du sagst, wir müssen jetzt einen viel schnelleren Einstieg finden, damit die Leute schneller dranbleiben? Oder sind das Effekte, wo du sagst, da bin ich vielleicht auch in der luxuriösen Situation, mich darum nicht zu sehr kümmern zu müssen?
Also tatsächlich ist es eine sehr luxuriöse Position, die man da als Printverleger oder als Printproduzent hat, wenn die Leute schon viel Geld, vergleichsweise viel Geld ausgegeben haben, um dein Produkt in den Händen zu halten. Also es ist ja in den meisten Fällen, wenn wir jetzt nicht gerade über Corporate Publishing Produkte reden, dann ist es ja nicht umsonst, sondern es hat einen Preis. Dieser Preis steigt in den meisten Fällen, gerade bei den meisten Printprodukten. Also sagen wir mal, du hast schon 6 Euro ausgegeben als Leser, dann bist du auch bereit, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um dich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Also Print hat den großen Vorteil, dass die Aufmerksamkeitsspanne, die der Leser von vornherein bereit ist, in dein Produkt zu investieren, deutlich höher ist, als wenn er einfach das Telefon in die Hand nimmt und mal guckt, was los ist oder einmal bei Spotify durchwischt, wo er jetzt gerade die nächsten 5 Minuten, während er auf dem Bus wartet oder im Bus sitzt, was er da nochmal rasch hören könnte. Also diese viel besungene Lean-Back-Haltung, die es bei Print gibt, die ist dann, was das angeht, sehr, sehr komfortabel.
Das heißt, musikalisch wäre das perfekte Gimmick, weil wir haben beide mal für Air Harper gearbeitet, wo das Thema Gimmick immer ein großes Thema war. Deshalb komme ich gerade nochmal drauf. Das heißt, bei dir wäre die 7-Inch vorne auf der Poprocky durchaus noch eine Option?
Naja, also das Vinyl, das neue Print ist, das ist ja schon ein Satz aus dem letzten Jahrzehnt, aber ich glaube, das gilt immer noch. Es ist einfach ein Liebhaberstück, ja. Auch da gilt wieder die gute alte Zeit, das Knacken, das Rauschen, das Imperfekte. Das mögen die Leute einfach und das genauso ist es mit dem Geräusch von Zeitungsseiten umblättern, dem Gefühl, das Papier in der Hand zu haben. Das ist einfach alles eine haptische Assoziation, die digitale Medien nicht bieten können.
Christian, Dann danke ich dir recht herzlich auf der einen Seite, weil ich selber wieder ein bisschen angefixt bin, in meine Plattensammlung zu schauen. Da sind ja auch so einige Schmankerls aus den 80ern dabei. Ich freue mich auch auf die 90er-Ausgabe, wenn wir dann doch entweder, da kann man ja zwei Abbiegungen nehmen. Entweder man nimmt den ganzen Eurodance und Trash-Kram oder man guckt nach den Perlen, die in den 90ern, ich erinnere mich jetzt bloß an Nirvana als ein Beispiel von wahrscheinlich unzähligen. Also man kann ja beide Richtungen gehen. Ich bin super gespannt. Gleichzeitig ganz herzlichen Dank, dass du so viel Auskunft gegeben hast. Und das große Mantra in all meinen Audioproduktionen gerade ist am Ende immer den Gästinnen und Gästen, bleiben Sie gesund zu wünschen. Also bleib gesund. Danke.
Danke dir, Jens, und bleib auch schön gesund.
Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.